Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Henkes Corner. Wir sind im wunderbaren Berlin. Es ist ein bisschen nieselig, es ist ein bisschen widrige Situation hier, aber wir haben es geschafft. Ich habe einen fantastischen Gast dabei, ja, und zwar Marjan, Alter.
Hallo Henke.
Marjan, grüß dich, geht's dir gut?
Mir geht's, immer mal wieder.
Gut zu tun, ne?
Heute geht's mir gut.
Ja. Hast richtig zu tun. Wir sind hier, wir haben uns auch einen schön belebten Spot ausgesucht. Der View ist geil. Wir sind hier an der Oberbaumbrücke.
Das ist Berlin, sagen wir hier.
Ja,
das ist Berlin.
Wir hatten hier auch schon gerade ein paar Achis, die so ein bisschen Stress gemacht haben, aber die Situation ist geklärt.
Die Kamera steht noch.
Die Kamera steht noch. Ey, der wollte gerade, straight up, kurz als kleine Situation, der wollte hier so einen Campingstuhl gerade hier über die Reling werfen. Ist aber nicht passiert. Ich konnte es aufhalten. Naja, alles top. Ich will so ein bisschen anfangen mit dem, wie du angefangen hast.
Mhm.
Ich meine, du bist jetzt bei Musik bei wie lange? Wann hast du das erste Mal Musik gemacht? So richtig, wo du sagen kannst, okay, in dem Alter ging's los.
Naja, also ich habe so mit 11, glaube ich, so angefangen, Klavier zu spielen,
ja,
und da dann so dazu zu singen. Aber so in der Öffentlichkeit, erstes Release war
2019, das Ding,
2019
oder?
Im März. Also,
hast du vorher nie was released? Irgendwie auf Soundcloud oder so?
Es gab einen Song, der hieß MDMA.
Ja.
Der kam ein halbes Jahr vorher raus.
Ja.
Aber das war so einfach nur just for fun. So hochgeladen, ohne dass es die Situation gab, dass man jetzt ins Studio geht oder
ja,
und so. Es war nur in so einer Nacht- und Nebelaktion beim Kumpel irgendwie einen reingesoffen und dann auf Trapbeat Scheiße gelabert.
Ach so, auf den. So. Ja, haben wir aber auch schon gemacht.
Ja,
also ohne das Reinsaufen cool. Haben wir das auch schon gemacht.
War cool. Das hatte dann so 3000 Streams irgendwann.
Aber es ist eigentlich so aus der Kalten, ist eigentlich ganz gut,
ja,
oder?
Ja, ist so voll. Es war auch, also ich habe mich auch gefühlt wie der Größte so auf den Partys dann in Schorndorf in meinem Heimatort. So war das dann so, ah ja, du hast doch den Song gemacht.
Und das ist richtig rumgegangen dann auch?
So ein bisschen so,
ja. Wie würdest du im Nachhinein sagen, war der Song gut oder war er schlecht?
Der war Hammer.
Ich fand
den krass. Wir haben den auch noch teilweise auf Konzerten so gespielt. Wir hatten letztes Jahr in Schorndorf eine Show.
Ja.
War das letztes Jahr? Ja. Da haben wir den nochmal so gespielt. Für die,
geil.
Für die Day Ones.
Aber also wurde richtig popkulturell in deinem Dorf so abgekultet.
Na, so
ein bisschen.
So in diesen Freundeskreisen und so.
Ah, okay,
hat so,
okay.
So ganz kleine Kreise gezogen.
Warst du viel, ich meine, du warst als Jugendlicher wahrscheinlich viel unterwegs, oder? So auf Partys und so Dorfpartys?
So in meiner Schorndorfer wilden Jugendzeit.
Ja.
Ja, es ging nie so richtig Partys, weil relativ schnell alle so schlau waren, dass niemand so sein Haus da hergeben wollte.
Ja.
Es waren immer eher so Chillereien, so
das
draußen.
Das ist typische Schwaben-Lifestyle auch so ein bisschen, ne?
Sure. So draußen gammeln und so. Und dann war so das Highlight, wenn mal irgendjemand so eine Party gemacht hat.
Und dann ging's rund. Ach geil. Und dann hatten wir 2019 sozusagen das erste Release.
Genau.
Wie ging das vorwärts? Wie hattest du die Zeit von damals so ein bisschen im Gedächtnis?
Das Jahr 2019? Ich weiß nicht. Ich habe das. Ich komme erst jetzt so richtig so ins Reflektieren, habe ich das Gefühl.
Ja.
Und wenn ich so an das Jahr 2019 zurückdenke, denke ich mir schon immer, ah krass, heftig.
Was alles schon passiert ist.
Da,
ne?
Auch wie viel in diesem Jahr allein passiert ist. Das war ja so mein Start, der dann auch so von 0 auf 100 irgendwie ging und erst irgendwie ein halbes Jahr davor angefangen, so im Studio wirklich Mucke zu machen.
Ja.
Ja, krass irgendwie. Ich war da so direkt dann im Mai 2019, haben wir ein Video mit Crow in L.A. gedreht.
Genau,
so.
Das habe ich noch mitbekommen. Das war dieses 1975-Ding, ja?
Voll. So zum ersten Mal irgendwie so richtig geflogen und
ja,
so.
Aber bist du vorher nie so, also richtig Langstrecke vielleicht?
Ja, genau. Ich war, glaube ich, mal in Lissabon davor und einmal im Schüleraustausch in Moskau so. Das war krass.
Aber auch geil.
Das war krass. Ja, nee, aber so zum ersten Mal so Amerika und so Kalifornien direkt. So, es war schon ein Film gewesen.
Ist abgefahren. Wie war das, als beispielsweise jetzt ein Crow auf dich, der kam der so auf dich zu und hat dann gesagt, hey, lass was zusammen machen?
Ja, eigentlich hatten wir diese 1975-Demo.
Ja.
Und haben die dann an Crow geschickt.
Einfach so aus Jux.
Aus Jux. So, meine damalige Managerin Vanessa war so, ey, Crow könnte da drauf passen. Und ich war so, ja, safe, natürlich.
Aber war das so ein Ding, wo du dachtest, ah, das ist utopisch?
Ja, 100%.
Ja.
Ich dachte so, ja, schick ruhig hin. Mach halt.
Ja.
Aber so, als ob da jetzt was so dann.
Also was rumkommt, ja, ja,
ja.
Hat dann aber funktioniert anscheinend.
War krass, so die Antwort war einfach sein Part mäßig.
Ach wirklich? Das war, so straight up.
Das war einfach so. Ich wusste, Vanessa hat es da hingeschickt und dann so ein paar Wochen später, ja, er hat geantwortet, er hat dir so ein Part mitgeschickt.
Nein.
Das war krass.
Wie krass. Und dann habt ihr euch das erste Mal in LA getroffen dann oder schon in Deutschland?
Wir haben uns hier in Berlin zum ersten Mal getroffen. Ich habe damals haben Musik gemacht im Studio und die Jungs waren schon mit Shivan connected, mit Bad ja. Chief, der damals, glaube ich, da gesigned hat und schon so mit Carlo immer abhing. Und dann war das so, ja, Shivan kommt ins Studio und bringt noch einen Kumpel mit. Und der Kumpel hat sich dann als Carlo vorgestellt. Und dann war es so, okay,
dann war es klar.
Gott, dann war es, oh, oh mein Gott, und dann so in einem Raum gewesen, immer so rübergeschielt.
Aber war das so ein Elefant im Raum, wo man sich dachte, so, ja, jeder weiß, aber keiner spricht es jetzt
also,
so an?
Also, nee, ich meine, also, ich wusste dann schon,
ja, ja,
dass er ist und so, und zwar so allen klar. Ich habe dann schon so cool geactet, mäßig.
Ja, ja,
so, wollte es mir nicht anmerken lassen, aber es war schon, schon ein bisschen, der Puls ist hochgegangen ein bisschen.
Voll, voll, voll. Wie muss man sich so eine Studio-Session dann vorstellen? Habt ihr da einen, der da irgendwie ein Beat rauswühlt und dann schreibt der einfach drauf los? Oder, ich meine, ich hab's beispielsweise mal in einem Interview von Kimo mitbekommen, dass er schreibt und dann schreibt, beziehungsweise baut Frankie die Beats drumrum.
Ja, ja.
Wie ist es bei euch?
Also unterschiedlich. Eigentlich, ich hab bis jetzt eigentlich immer mit meinen zwei Guys, Killy und Joe, immer alles gemacht. Und dann ist eh so einfach so, man chillt halt mit seinen Atzen. Und dann manchmal haben die irgendein Sample, manchmal beginnt man from scratch, wie man in der Session-Sprache sagt. Und dann machen wir da zusammen irgendwas und dann steht mal so ein Grundgerüst. Und irgendwann ziehe ich mich dann so zurück oder ist unterschiedlich. Manchmal läuft auch nur eine Bassline und ich bin so, oh, lass mich mal direkt ans Mic, mach direkt an. Nimmst du schon auf und labert dann irgendwas drüber oder freestylt irgendwas.
Oder wird's auch mal ein bisschen hektisch, dass ihr dann sagt, so, ey, jetzt musst du losgehen.
Ist auch schon vorgekommen.
Ja.
Ist schon vorgekommen, ja.
Okay. Ja, hammer geil. Wir haben uns einen belebten Spot ausgesucht.
Ich
ne?
sag so. Man hat es ein bisschen provoziert.
Man hat es ein bisschen provoziert, ja, denke ich auch. Aber ist okay, ich glaube, wir kriegen das rum hier.
Safe.
Ist gar kein Thema. Dann ging es auch schon weiter. 2020, erste EP gedroppt.
Genau.
Müsste die EP gewesen sein.
Ja, genau. Oh Boy, so waren zwei EPs.
Ja, ja, genau. Oh und Boy, ja.
Genau.
Ja.
Ja, ey, irgendwie verwischt so die ganze Zeit. Und ich weiß noch damals, wenn Leute zu mir gesagt haben, oh, es ist so krass, was gerade passiert.
Mhm.
Ich konnte das gar nicht so richtig einordnen oder annehmen, weil ich war so, ja, ich will ja nicht drüber reden. So, aber ich glaube, es liegt auch daran, weil ich das selber gar nicht so verarbeiten konnte. So.
Ja.
Man ist so in seinem Film und man so, ja, man weiß, also ich wusste eigentlich gar nicht, was abgeht.
Ja.
So, voll. Ja, und diese Oh Boy EP kam dann raus.
Ich meine, das war dann ja auch relativ schnelle Resonanz. Das Ding hat ja die Runde gemacht. Ich glaube, ich habe das erst mal von dir gehört nach diesem 1975-Ding. So, und von da an halt irgendwie alles gehört und auch irgendwie alles gefühlt. So.
Wirklich?
Ja, kein Scheiß.
Ja, geil.
Ja, ich fand das alles geil. Und das ist auch, ich habe es dann so in meinem Freundeskreis geplagt.
Ja.
Und ich kann sagen, die Mädels sind voll drauf abgefahren. Ne? Also die Mädels haben es viel gehört. Und als ich letztens mit einer Freundin drüber gesprochen habe, ey, so die ich dabei hatte bei der Listing-Session, weil da haben wir uns das erste Mal, glaube ich, so richtig gesehen oder mal richtig gesprochen, hattest du in Hamburg eine Listening-Session gemacht, kommen wir gleich nochmal zu. Und mit der Freundin habe ich auch drüber gequatscht, ja, hier so und so. Und sie sagte, ey, ist das voll krass. Und wir haben das so vor 2-3 Jahren so alles immer gehört.
Ja.
So, und jetzt sitzt mal hier in der Corner.
Nee, es ist auch wirklich so. Ich glaube, das ist ja auch sehr untypisch, glaube ich, mein Werdegang, weil es schon, also für meine Begriffe, so direkt von 0 auf 100 ging.
Ging ja flott, ja.
Und es so eine märchenhafte Story war. Und das Ding kam raus im März, also der erste Song. Dann kam 1975 im Mai. Und ab da war man so voll drin und hat es auch nicht so weiter hinterfragt, sondern so, weil... wenn ich mir überlege, 2020 kam dieses Oh Boy-Ding.
Ja.
Ich weiß nicht, das war gar nicht so. Also, es war schon natürlich irgendwie krass, aber es war so irgendwie trotzdem schon so voll, ja, ich mach das jetzt halt. Natürlich kommt jetzt meine EP raus und so.
Ja.
Irgendwie.
Also, es wurde dann quasi so ein bisschen so ein Automatismus, dass du einfach gesagt hast, okay, jetzt gehen wir in den Tunnel und jetzt gehen wir einfach Gas.
Ja, so würde ich es jetzt nicht sagen, aber ich glaube, man kann es schon so beschreiben irgendwie. Du bist halt dann drinne und das sind jetzt die Lebensumstände ja. Und jetzt gucken wir mal halt, wie weit es geht. Und ja, ich war auch schon von Anfang an, war ich immer so, oh, mach dir nicht so viel Kopf, um das alles so nicht jetzt verkopfen, sondern ja. So, du hast jetzt hier irgendwie eine coole Situation, du machst, was dir Spaß macht, mach einfach weiter und zerdenk's nicht.
Aber war das immer schon so ein bisschen, war die Idee immer so, oh, ich will auf jeden Fall mal so Berufsmusiker werden, oder ist das so einfach aus dem Zufall dann raus entstanden, dass du gesagt hast, okay, man bewegt sich jetzt viel mehr in die Richtung? Weil ich meine, du kannst auch sagen, ja, ich hätte eigentlich lieber, keine Ahnung, Bäcker oder weiß nicht, Industriekaufmann geworden.
Voll.
So, aber dann wurde es doch auf einmal Musiker.
So. Safe, auch da irgendwie ist die Antwort irgendwie in meinem Kopf so ein bisschen komisch, weil irgendwie wollte ich das schon immer machen.
Ja.
Aber ich habe gar nicht so viel dafür getan, dass es so wird.
Ja.
So, ich habe jetzt nie so aktiv den Weg so in ein Studio gesucht oder ja, dieses Aufnehmen gab es nie. Ich habe so mit Kumpels so ein bisschen Mucke gemacht, so bandmäßig,
ja.
So Covers gespielt und so eigene Songs so ganz schlecht versucht zu schreiben.
Also hattest du richtig früher so mit Band und allem? Also so Schulbandmäßig?
Ja, voll. Ja,
ach,
voll.
Geil. Ja, voll. Ja, war ich auch damals. Hätte ich mal weitergemacht. Ich habe damals in meiner alten Realschule in so einer Schulband gespielt, aber auch nicht lange.
Was hast du da gespielt?
Ich habe zuerst Bass gespielt, dann habe ich Gitarre gespielt, aber nur so Rhythm-Gitarre, weil ich so für Pentatonik immer zu doof war. Also das konnte ich so, aber ich war mir immer zu unsicher, dass ich sage, nee, damit trete ich nicht auf. Und es gab immer so einen anderen Arzt, der es besser konnte. So, dann habe ich gesagt, ja komm, ich spiele jetzt nur, ich mache jetzt mal irgendwie, wenn der Bassspieler nicht konnte, so, dann habe ich Gitarre gemacht. So, und sonst immer, ich habe immer das Wohlfühlprogramm gemacht.
Das ist gut. Ist gut, darum geht's ja auch irgendwie. Nee, aber zurück zu der Frage, so dieser Punkt, dass ich dann Killy und Joe kennengelernt habe und die mich mit ins Studio genommen haben, das war so voll irgendwie so Freizeitprogramm.
Ja,
ich hab,
also es hat sich nicht wie Arbeit angefühlt.
Es hat sich null wie Arbeit angefühlt und ich hatte auch so völlig naiv, ich dachte, ich mach das jetzt einfach mal. Und es war so, ich hatte mein Abi fertig, wir sind mit einem Kumpel nach Berlin gefahren. So, es war eigentlich eher chillen. Ich habe letztens so eine alte Sprachaufnahme gehört, die an einen Kumpel geschickt haben. Und dann war ich so, hey, wir gehen dann nach Berlin, wir können da bei Kilian pennen und wir können ein Studio und wir können einfach die ganze Zeit saufen.
Ja.
So, und das war eigentlich so so die Hauptmotivation mäßig. Geil, ich kann mit meinen Freunden jetzt nach Berlin fahren. So, ich bin hier in einer aufregenden Stadt und ich kann noch so im Studio chillen. Und als dann sich abgezeichnet hat, hey, oh, die Songs finden jetzt nicht nur meine Freunde krass, sondern auch andere Leute.
Ja.
Das war auch immer so ein Ding. So, wir haben schon Leute immer gesagt, oh, wir finden das krass. Aber für mich in meinem Kopf war es immer so, ja, die müssen ja auch sagen, dass sie das krass finden. Das sind ja meine Freunde.
Ja, eben, genau, so. Genau. Dass du jetzt nicht unbedingt die ehrlichste Resonanz von deinen Freunden erwartet,
so.
Im Sinne von, okay, die wollen mich jetzt nicht irgendwie verletzen, dass sie sagen, okay, das ist jetzt komplett scheiße.
Ja, eben. Und, sorry, ich bin ein bisschen abgelenkt
ist
hier
ein bisschen
von dem Geschehen. Ja. Ja, als ich das dann so abgezeichnet hat, hey, da wird Mucke rauskommen, hey, hier, die ganzen Labels wollen dich sein und so, da habe ich erstmal mies Panik bekommen und war so, fuck, scheiße, Mann, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt will, ob ich so in der Öffentlichkeit stehen kann.
Aber aus welcher Idee heraus kamen die Labels auf dich zu und haben gesagt, hey, wir wollen jetzt, wir wollen den ranholen? Habt ihr so Demos rausgeschickt?
Genau,
einfach?
Wir haben Demos gemacht. Aber ich habe mich nie aktiv darum gekümmert, dass die jetzt an Labels geschickt werden. Nur ist es halt, Killy und Joe hatten schon davor halt als Producer gearbeitet, das muss ich dazu sagen. Ne? Die haben schon, sind 7 Jahre älter als ich, hatten schon 5 Jahre Mucke gemacht und du machst ja Mucke jetzt nicht, also die machen jetzt Mucke nicht zum Spaß.
Nee, eben.
So, und die haben das halt an Labels rausgeschickt und für mich war das so, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, ob da jetzt damit irgendwas passiert oder nicht. War mir eigentlich egal. So.
Wie muss man sich das vorstellen, so ein Signing-Prozess? Kriegst du dann wird dann quasi über so Vorschüsse gesprochen, was quasi rauskommen soll. Also, dass sie sagen, okay, hier, du kriegst Summe X, dafür bringst du eine EP raus oder bringst du ein Album raus. Wie muss man sich das so in etwa vorstellen?
Voll, also zunächst mal gab es eben diese Demos, da war drauf, ich weiß nicht, wenn du die Songs kennst, so Es geht mir gut, Tag ein, Tag aus, 1975, Ich hasse dich.
Oder alles Bretter, ich sag dir.
Alles Bretter, so. Und dann wurde es halt an die Labels rausgeschickt, die wurden hellhörig, waren so, ah, cool, krass, das könnte was sein. Und dann gab es da so ein bisschen so ein Industry-Hype, so, dass so untereinander so rumgeschickt wurde.
Aber das war total internes aber auch für die Szene dann, ne? Das ist quasi, es findet ja so in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so krass statt, dass sich da so viel bewegt im Hintergrund.
Voll, also da war ja auch noch nichts draußen. Ja. Zu dem Zeitpunkt war noch nichts draußen. Und das war dann mein Glück, dass die das alle irgendwie krass fanden. Und dann kommen so Dings wie, ah, wir müssen es zuerst sein, sonst signed es irgendjemand anders weg.
Ja.
Und so, und das gab dann eine ganz komfortable Verhandlungsposition, weil das alle krass fanden. Was geht?
Hallo! Die Bande hier. Geil.
Jedenfalls war das mein Glück eigentlich, dass die Leute das alle so krass fanden.
Ja.
Und man dann eigentlich sich so ein bisschen raussuchen konnte, was will ich haben. Wobei, wenn ich davon spreche, was will ich haben, ich hatte mit diesen ganzen Verhandlungen eigentlich praktisch nichts zu tun. Ich habe mir immer wieder so die Stände durchgehen lassen. Kili und Joe haben das alles so geklärt. Ich war völlig naiv. So, ja. Ich hatte in diesem ganzen Prozess nicht einmal mit einem Anwalt wirklich gesprochen. So.
Einfach rein.
Es hätte sonst was passieren können. Ja. Ich das Einzige, was ich wusste, war so, ich möchte nicht, dass mir ein Label reinreden kann, was für Musik ich rausbringe. Weil ich diese ganzen...
Wo man ja auch drauf achten muss in solchen Prozessen. Ja.
Ich kannte halt diese Horror-Stories. Genau.
Aber passieren die heute noch so häufig? Weil dass die Industrie so ist, dass sie halt sagen, ja, wir nehmen jetzt hier den Künstler unter Vertrag und den biegen wir jetzt so, wie wir uns das wollen?
Ja, das kommt schon vor. Also es sind ja auch nicht alle so, manche wollen es ja auch so.
Ja.
Manche können halt halt schön singen, aber keine Texte schreiben und sind dann eher so das Aushängeschild halt nach draußen, so der, die Silhouette, die das Produkt verkauft.
Ja.
Und das kann schon gut funktionieren und für viele Leute genau das Richtige sein. Aber ich war halt so, nee, ich kann jetzt mir nicht reinreden lassen, was für einen Text ich schreiben soll. Und ich will das auch nicht. Und ich will nicht meinem Label ankommen müssen und denen diesen Song darbieten und sagen, oh, können wir den bitte rausbringen?
Ja, aber eigentlich fühlst du das dann im Endeffekt gar nicht, was du da gemacht hast. So,
genau,
ja.
Genau. So, und das war eigentlich so mein einziger Punkt, den ich hatte bei diesen Verhandlungen. Ey, bitte macht so, dass mir niemand sagen kann, was ich rausbringen soll. Genau, und so
ist es. Ich meine, das hat ja im Endeffekt auch, gerade dieses freie Arbeiten hat ja dazu geführt, dass du diese Produkte, die du auf der Demo hattest, ja schon so darlegen konntest. Deswegen ist ja das Argument dafür, dass sie viel reinreden, gar nicht mal mehr so groß.
Das stimmt. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass da auch ein gewisser Vertrauensvorschuss gezahlt wurde.
Ja.
Also, dass einem da die Leute so vertraut haben, ist, dafür bin ich sehr dankbar auf jeden Fall, dass ich so...
Das ist auch wichtig, ja.
Dass man mich entfalten lassen hat.
Ich glaube, das ist auch genau, das ist ja wichtig und genau richtig für einen Künstler auch. Wie nimmst du das heutzutage wahr? Ich meine, die Musikindustrie hat sich auch viel entwickelt. Du bist ja relativ spät reingekommen. Schon mitten in diesem Hype von wir sind jetzt, man macht TikTok-taugliche Songs. Man macht Songs, die tauglich für Playlisten sind. Wie sehr beeinflusst dich das so als Künstler, wenn du beispielsweise an einem Song arbeitest, dass du sagst, hey, ja, also ich mache jetzt was, aber ich will auch, natürlich auch, dass die Leute das hören und dass die Leute das gut finden. Spielt das manchmal eine Rolle, dass du sagst, okay, vielleicht muss es da mal ein bisschen mehr poppen oder die Hook muss jetzt so ultra, ultra catchy sein, dass es auf jeden Fall auch für, ich sag mal, so Drittplattform interessant ist?
Also da bin ich Gott sei Dank eigentlich sehr befreit davon. Also TikTok und wie könnte das und das ankommen, spielt eigentlich im kreativen Prozess gar keine Rolle, sondern du machst halt, was du machst an dem Tag und danach kannst du ja immer noch entscheiden, okay, der Song ist jetzt eher poppiger geworden, der Song ist jetzt vielleicht nicht als Single, ja, würde funktionieren, der kommt hier auf Stelle 4 von der EP oder vom Album. So danach kann man immer noch gucken, aber... Oh.
Aber das ist auch interessant, strukturierst du hier, also du machst dir ja quasi für eine EP, wenn du jetzt an der EP arbeitest, angenommen du hast eine EP, dann machst du dir einen Songpool fertig und dann entscheidest du, welche Songs reinkommen.
Ja.
Wie entscheidet sich oder nach welchem Prinzip gehst du, wenn du quasi diese Songs so hinsortierst? Gibt es da irgendwie, dass du sagst, okay, ich will einen ruhigen Start haben, so in der Mitte soll's pieken, dass du einen Bogen hast und dann am Ende fällen wir noch entspannt raus.
Voll, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, viele Sachen werden einfach auch so hin und man fühlt es dann so.
Ja.
Und es vergeht natürlich immer auch Zeit. Du hörst dir das an, du guckst. Ich glaube, bisher hatte ich immer am Ende so einen ruhigen, versöhnlichen Song.
Okay.
Das, da kann man mal drauf achten, wenn man sich das alles geben will, was ich bisher gemacht habe. Immer am Ende ist so ein ruhiger, versöhnlicher Song. Ich weiß nicht. Gibt da keine Faustformel, glaube ich. Mhm. So.
Wie war das? Ich sag mal, du hast das dann ja, also passiert das sozusagen relativ, relativ organisch alles, wenn du dann an so einem Album arbeitest.
Ich würde sagen, ja.
Also, dass du dann einfach so vom Gefühl her sagst, ja, ich bin jetzt akut mal der Meinung, der Song muss dahin.
Ja, voll. Also ich muss sagen, das ist auch was, was mir immer ein bisschen schwer fällt.
Ja.
Und so am Ende von so einem Prozess.
Ziehst du da beispielsweise jetzt Kili und Joe oder sowas, ziehst du da viele zu Rat? Oder dass
ja,
du mal
voll.
Sagst, ich schicke jetzt die Songs mal rum
ja,
und dass die
voll.
Leute mal sagen, okay, vielleicht würde ich das reinnehmen und das
safe.
So?
Safe.
Wie vernetzt sind da die Künstler so untereinander?
Wie vernetzt?
Ja.
Ich würde sagen, sehr vernetzt. Also ich muss sagen, als ich so reinkam, 2019, ich hatte auch so mit viel mehr Gegenwind gerechnet.
Ja.
So, heute ist alles so kuschelig und alle geben sich Liebe und so. Und aber ich war so, ich dachte so, oh Mann, ich mache einen Song mit Crow und so, oh, da wird es bestimmt voll viel Hate geben und so. Weißt du, so wie man sich als 18-, 19-Jähriger so... Man will halt cool sein, man will Hip-Hop machen und...
Ich meine, das war ja auch so zu Crow-Anfangszeit, war ja die eine Hälfte, das ist ja ein bisschen auch dieser Justin Bieber-Effekt gewesen, so, okay, wir müssen es jetzt scheiße finden, weil es cool ist, den scheiße zu finden, aber im Endeffekt ist es ja eigentlich geiles Zeug. War das
voll.
So eine Sorge, die du auch hattest, dass beispielsweise Leute bei dir sagen, hey, nee, der schreibt auch mal so ein bisschen emotionalere Songs.
Voll.
Dass die dann sagen, so, oh, es ist jetzt cool, Mayan scheiße zu finden.
Ey, wenn ich mir Interviews von 2019 angucke,
ja,
dann cringe ich so hart, weil ich so sehr diesen kleinen 19-Jährigen sehe, wie er so versucht, irgendwie cool und hart rüberzukommen und ich mache Hip-Hop. So voll. Aber ich glaube, das ist einfach so eine generelle, so eine pubertäre Unsicherheit einfach. So
ja.
Dieses noch nicht richtig wissen.
Was sagtest du, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, als das losgegangen ist?
18, 19.
Auch ja. Krass eigentlich, ne?
Ja.
So, wenn ich überlege, ich glaube mit 18, 19, da war ich noch in der Schule, hab mit den ersten YouTube-Videos angefangen.
Krass.
So, das war ähnliche Zeit, aber dass das irgendwie mal so ein bisschen sowas abgeworfen oder dass es quasi größer wurde, dass man überhaupt auf den Gedanken kommen kann, okay, ich kann das vielleicht beruflich machen, war glaube ich erst mit 22 oder sowas.
Das ist heftig. Ja, es ging auch so, also es ging halt bei mir echt wahnsinnig schnell. Ich habe April 2018 Schule fertig gemacht und Dezember, hatte nichts mit Mucke am Hut.
Ja.
Und Dezember 2018 saß ich in Stuttgart mit Crow und habe 1975 fertig gemacht. So.
Absurd. Warst du häufiger in Stuttgart unterwegs?
Du meinst, also ich komme ja aus dem Dorf,
so aus dem Dunstkreis, also beziehungsweise so, aus dem Speckgürtel. So
genau,
bisschen.
So 30 Kilometer von Stuttgart. So war man schon in Stuttgart unterwegs, aber ich war eigentlich nie vernetzt da mit irgendeiner
ja.
Musikszene oder so.
Ja, ich habe da eine Zeit lang ja auch gewohnt. Ich war nie so, also ich hab da gewohnt, ich fand es auch irgendwie so zwischenzeitlich nett, aber ich glaube, für mich war der Ersteindruck von Stuttgart so ein bisschen schwierig, weil ich genau in der Corona-Zeit reingezogen bin.
Ah, krass.
So, dann war es irgendwie, dann hatte man nicht so viel. So, ich habe dann nämlich damals mit einem Tattoo-Studio zusammengearbeitet. Und dann gab es irgendwie für mich nicht so viel zu tun. Und ich fand mit der Zeit, fand ich diese Kesseloptik.
Ja.
Weißt du, das ist so, das ist nur Berge nach oben so und man hatte gar nicht so richtig Weitsicht. Das hat mich irgendwie voll erdrückt.
Ist das in Köln der Fall?
Nee, in Köln ist auf jeden Fall, ist halt alles flach.
Ja.
So, da finde ich schon entspannter, weil, guck mal, ich komme ja ursprünglich aus Schleswig-Holstein.
Ja.
Das ist sowieso alles flach.
Ja.
So, das ist ja entspannt. Ja. Mich hat es immer abgefuckt in Stuttgart, dass man so Berge hochgehen muss. Das habe ich übel genervt. Und ich hatte auch gemerkt, mein Körper ist nicht dafür geschaffen.
Digga, bei mir ist das das genaue Gegenteil.
Ehrlich?
Ich bin hier so, oh Mann, alles ist so flach. Und so, Mann, ich vermisse diese Berge. Und so, es fehlt mir richtig. Ich glaube so, das ist so, wie wenn so Leute halt vom Meer kommen.
Ja.
Und dann vermissen sie.
Ich glaube, das ist
mehr.
Einfach so die Gewohnheitssache.
Absolut, absolut.
Voll, voll, voll.
Aber spannend, wie bist du nach Stuttgart gekommen?
Also ja, Stuttgart, wie gesagt, ich habe damals, ich habe ja schon diesen Twitch-Kram gemacht. Und dann kam ich in Kontakt mit einem Tattoo-Studio aus Stuttgart. So, und die haben dann gesagt, hey, hast du Bock mit uns zusammenzuarbeiten? Und dann war einfach so, zu dem Zeitpunkt war eh, ja, ich muss irgendwas ändern. Weißt du, kennst diesen Film, so, ich muss jetzt irgendwie raus, ich muss irgendwie... Weil ich war dann in meiner relativ oder verhältnismäßig kleinen Stadt in Lübeck. Dachte mir, ey, ich bin jetzt an dem Punkt, ich muss hier, irgendwas muss ich ändern. So, ich muss irgendwie vorankommen, weißt du, so, ich habe so ein kreatives Loch. So, und das ist jetzt, ich war mir sicher, das ist jetzt der Faktor, was mich jetzt total weiterbringt.
Check ich.
Und ich glaube, es hat mich auch weitergebracht. Mein ursprünglicher Plan war eigentlich nur so halbes, dreiviertel Jahr da zu bleiben und dann, so, was dann halt passiert, so Freundinnen kennengelernt und so weiter und so fort. Und dann wurden anderthalb Jahre draus. Aber war auch nicht immer eine einfache Zeit, aber auch eine Zeit, die ich jetzt nicht bereue oder sowas.
Ich weiß auch nicht, wie mein Verhältnis zu Stuttgart ist, weil klar, ich liebe das Essen, ich liebe die Landschaft.
Das Essen ist krass.
So safe.
Oder das Essen, schwäbisches Essen ist geistig.
Aber ich genieße es, was ich hier irgendwie zu einem gewissen Grad auch feiere, ist so, dass so jeder einfach sein Ding macht.
Ja.
Und du so unsichtbar sein kannst. Und so, ich hatte es damals so in der Anfangszeit, als ich immer hin und her gependelt bin und dann sitzt du in Stuttgart in der S-Bahn und hast so deine Füße auf dem Sitz und dann kriegst du halt direkt so ein, zu Recht auch, muss man sagen.
Kriegst du einen auf die Mütze, ja, ja.
einen auf den Dütz. So. Und ich war so, oh Mann. Ich war so, oh mein Gott, oh, ich kann das hier nicht, das ist mir alles hier zu klein und so. Aber mittlerweile, so, ich mag Berlin, ich habe hier Freunde. So, aber es ist nicht für immer.
Nee.
Ist nicht für immer gemacht.
Das denke ich mir aber auch mit Köln.
Ja.
Bin jetzt auch schon wieder so auf dem Punkt, dass ich sage, ja, Köln ist gerade für die Zeit cool, weil ich meine, du warst ja auch schon bei Dominik und Kevin im Podcast. Ja. Und jetzt gerade ist diese ganze Bande, ja, dieser ganze Freundeskreis hängt so in Köln rum und das ist geil.
Ja.
Aber jeder weiß auch, ey, in 2-3 Jahren geht jeder wieder in seine Ecke und dann ist auch cool. Da haben wir eine gute Zeit gehabt. So, ja. Und das ist halt einfach für den Moment.
Was könntest du dir in Deutschland noch vorstellen, zu wohnen?
Ich sag dir ehrlich, das für mich ist das Nächste, geht's wieder zurück nach Hamburg.
Hm.
Wieder zurück, zurück in den Norden, weil ich einfach merke, so, das ist ja so das Verrückte an Deutschland, weißt du? Deutschland ist eigentlich, wenn man so will, gar nicht so groß. So, du kommst ja innerhalb von einem Tag, kommst ja von A nach B, also von Norden in Süden und von West nach Osten und andersrum.
Aber dafür ist es brutal
und es ist aber total facettenreich.
Ja.
So, und das habe ich gerade so gemerkt. Ich meine, ich komm so aus Schleswig-Holstein, da ist jeder so ein bisschen für sich so und es ist so ein bisschen ruhiger. Und kam dann nach Stuttgart und da war halt Attacke, wir müssen arbeiten, arbeiten, arbeiten. So, das gibt's bei uns halt nicht. Das ist halt so, wir haben halt nicht so diese Schaffe-Schaffe-Mentalität. Das ist so, ja, kommst du heute, kommst du morgen, so, scheißegal. So, Hauptsache, es wird irgendwie gemacht. Und in Stuttgart war das aber ganz, ganz anders. Und auch die Art und Weise, wie die Leute so miteinander umgehen. Das finde ich jetzt aber in München schlimmer als beispielsweise in Stuttgart. So, München ist halt, ich habe das Gefühl, so Stuttgart ist so ein bisschen München-Light. Dass man so ein bisschen drauf guckt, so was hat der, was macht der,
das schmerzt
wie viel Geld
natürlich schon auch
der.
Ein bisschen mein Herz. Ich glaube, als Baden-Württemberger jung,
ja,
da verweist man dann schon auch immer gerne auf Bayern und sagt so, hey, aber da ist noch schlimmer
da,
als bei uns.
Safe, damit man nicht an letzter Stelle steht. Check ich. So, und für uns ist halt, ich meine, das ist kulturell das, was uns am fernsten liegt, jetzt so, wenn wir Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg vergleichen. War auch voll die banane Idee, einfach zu sagen, ja, ich ziehe jetzt komplett in den Süden.
Ja.
Und dann, das, weil ich auch wirklich gemerkt habe, ey, die Leute sind einfach total anders. So.
Voll. Ich glaube, für mich wäre tatsächlich Köln so eine Stadt, wo ich sagen würde...
Ach, ehrlich?
Ach, komm.
Ja?
Da mal rein. So.
Aber was könntest du dir noch vorstellen?
Ich finde natürlich, ist auch gerade sehr hip, aber Wien finde ich super.
Oh, Wien ist geil, ja.
Finde ich geil, so auch einfach Wetter. So. Ich merke jetzt so die letzten Tage, ich wohne so diese Häusergräben. So. Ja. Es kommt kein Licht da rein. Und es ist die ganze Zeit grau und ich stehe morgens auf und ich könnte eigentlich mich direkt wieder hinlegen.
Ja, check ich.
Ich habe mir jetzt eine Tageslichtlampe gekauft.
Oh, so. Ist auch gut.
Ist gut. Ja. Ja. Aber so, ja, ich glaube, man hat überall immer was zu meckern, aber so, ich feiere das irgendwie. Ich habe das Gefühl, in Wien scheint die Sonne öfter.
So. Ist auch so, ist auch eine sehr schöne Stadt.
Ja.
Also das, ich muss sagen, so im süddeutschen Sprachraum, Leute immer ein bisschen komisch, sorry, Hot Take, aber die können schöne Städte bauen. So, ey, wenn du Bayern anguckst, was das für Städte sind, ist krass. Oder geistig.
Muss man dann sagen.
Mega heftig. Pass auf, wir haben uns ja, wo wir gerade beim Thema Städte waren, wir haben uns in Hamburg gesehen.
Ja.
Und da bin ich ja über Alex von 4 Music. Der hatte gesagt, ey, guter hier Mann. So und so. War ja zum Reeperbahn-Festival. Olle Marjan macht eine Listening-Session, willst du rumkommen? Da ich dachte so, ey, klar, Digga.
Safe.
Da bin ich da rangetüdelt. Das war in so einem kleineren Atelier irgendwie im Schanzenviertel. Und da hast du deine neue EP so ein bisschen vorgestellt, von dem, was da ist.
Ja, Mann.
So. Hast du dich jetzt für den Namen entschieden? Ist das jetzt sicher?
Es ist die 73614 EP.
Wo ist die Postleitzahl?
Ist die Postleitzahl von Schorndorf.
Weil das hast du ja damals spontan so entschieden. Weil irgendjemand hat es einfach reingeworfen.
Ja, ich hatte das schon davor im Kopf. Und ich war so hier mit Philipp, der hier neben uns steht, neben der Kamera, schon mal so abgequatscht. Und ich war 73614 EP. Denkst du, ist cool? Und er so, ja, safe. Und dann waren wir davor, bevor wir diese Listening-Session losgingen, mal so, hast du jetzt eigentlich einen Namen?
Ja.
Ich war so, ja, ich glaube 73614 EP. Und er so, ja, komm jetzt.
Machen wir jetzt so. Warte, warst du das auch, der dann reingerufen hat? Ey, dann standen wir nebeneinander. Ich hab das gar nicht mehr so registriert. So, dann hast du ja reingerufen. Ja, du weißt schon den Namen. Und dann war so, ja, okay, ich nenn's so. Und dann war es aber auch irgendwie, klang's für mich auch noch nicht so ganz sicher.
Nee, voll. Aber ich bin sehr happy damit. Und es ist auch eigentlich der einzig logische Name.
Ja.
So für das, was auf der EP passiert, weil so es geht einfach so um die Jugendzeit, um Upbringing und so. Ja, einfach so ein bisschen verarbeiten und Revue passieren lassen.
Es klingt wie so ein altes Tagebuch auch so ein bisschen. Also fand ich so vom ersten Gefühl her, ich meine, es ist jetzt noch nicht so viel raus. Es ist Picolos draußen.
Ja.
Dann.
Mein Dein Papa hieß
Mein Dein Papa, genau.
Genau, und that's it so far.
Und es kommen insgesamt an Songs auf die EP?
6 Songs.
6 Stück.
Ja.
Weißt du schon, wann du released?
Ja, wir haben es nochmal geschoben. Ich struggle noch mit einem Song. Eigentlich sollte die 10.11. rauskommen. Da kommt jetzt aber dann nochmal eine Single raus. Und dann dauert es so lange, wie es dauert.
Ja.
Ich versuche da auch, wie gesagt, so, ich versuche nicht so zu verkrampfen, man kann nichts erzwingen. Aber ich freue mich, wenn der letzte Song jetzt endlich im Kasten ist.
So. Wenn der Schinken raus ist. Ist es dann noch so ein bisschen Erleichterung, dass du sagst, so, oh, jetzt ist es raus, jetzt mache ich erstmal ein bisschen Urlaub oder geht es dann direkt immer weiter?
Komplett. Ich hatte dieses Jahr zum ersten Mal so mir ein bisschen Plan gemacht, wie ich mir mein Jahr vorstelle. Weil es gab den Plan, 2 EPs zu machen und 2 Touren zu fahren. Und dann jeweils halt über die EPs dann Welle zu machen, auch nochmal mit für die Tour und andersrum.
Ja, aber die eine EP hast du ja schon rausgebracht.
Genau, und das war im April.
Ja.
Und da hat sich alles auf diesen April so konzentriert. Ich habe die EP fertig gemacht, bin auf Tour gefahren und dann war ich erstmal einen Monat raus.
Ja.
Und so möchte ich das jetzt auch wieder machen. So, wir fahren im November auf Tour.
Bist du dann so eine Urlaubsmaus oder chillst du dann zu Hause oder irgendwie in der Heimat?
Nee, dieses Mal war ich eine kleine Urlaubsmaus.
Ah.
Ich bin dann mit dem Zug bin ich nach Porto gefahren.
Mit dem Zug?
Mit dem Zug, es war geil.
Geil.
Es war sehr cool. So Interrail. Weil mir ging es davor auch irgendwie so emotional nicht gut. Ich war so ausgelaugt und irgendwie die ganze Zeit traurig und unsicher und nicht gut drauf. Und dann war ich so im Februar so, okay, jetzt noch hier die paar Termine.
Ja.
Und dann ist schon März, da wird viel passieren. So. Und dann ist April, dann fahren wir auf Tour und dann ist schon Mai und dann ist schon alles wieder gut. So. Und dann bin ich wandern gewesen in Porto.
Oh, schön aber auch. Wie lange fährst du mit dem Zug nach Porto?
2 Tage.
Ach du Scheiße. Hast du so, also Wartest du so Zwischenstopps und hast dann irgendwo in einem Hotel gepennt oder hast du in
einem... Ich bin von Stuttgart nach Barcelona gefahren, über Paris.
Boah, schön.
Dann bin ich abends in Barcelona angekommen und morgens um 6 weitergefahren und hab mir da so die Nacht um die Ohren geschlagen.
Ach so, ach du Scheiße.
Ja, ja, safe. Mir ist dann auch direkt so kurz nach Paris mein Ladekabel kaputt gegangen.
Oh nein.
Und ich hatte so fast keinen Akku. So, und kein Ladekabel halt. So, ich hab dann eine Frau gefragt, hey, kann ich mein Handy laden, und bin dann so mit 100% in Barcelona angekommen, aber ich hatte so voll Paranoia, so, fuck, was, wenn mein Handy ausgeht? Ja. So, ich bin nichts ohne dieses Handy. So.
Ja, check ich. Aber kannst du Spanisch? Wärst du gut vorangekommen?
Zero. Also,
was sprichst du alles?
Ich kann nur Deutsch und Englisch, und dann habe ich in der Schule Russisch und Französisch gelernt, und das ist so, ich kann so vielleicht schon so ein bisschen meine Bedürfnisse ausdrücken, aber...
Ist da viel noch hängen geblieben von, so beispielsweise jetzt vom Französisch?
Ja, ich war vor kurzem in Paris, und das freut mich dann immer so, wenn man dann so
das links rein, rechts wieder raus.
Ich bin aber auch immer so, wenn ich weiß, es geht so jetzt auf so eine Reise zu, dann so die letzten 2 Wochen davor bin ich immer so hart immer am Google-Übersetzer. Und,
ah, geil.
Und guck mir so, gib so Sachen ein, so, kann man hier irgendwo was essen oder so, weißt du so. Und ich feiere das dann immer so. Ich bin auch immer dann dieser Dad sein, der dann beim Italiener immer so Grazie sagt.
Oder ja. Grazie mille, ja. Cerveza por favor. Einmal die Quattro Formaggi
bitte. Vino Blanco.
Geil. Was wollte ich gerade sagen? Ich hatte eben den Gedanken. Tour. Wie war das? Wie war für dich die Eingewöhnung, quasi das erste Mal live vor Leuten zu spielen? Mhm. Ist es dann zum ersten, dass du halt sagst so, oh fuck, das sind jetzt viele Leute, und man ist dann so selbstkritisch und sagt, ich habe jetzt voll reingeschissen? Oder sagst du dann im Nachhinein, bist du runter und sagst, ey, war doch eigentlich ganz gut?
Ich war schon hart aufgeregt, aber ich muss irgendwie sagen, das ist auch wieder so ein bisschen gegensätzlich, weil an sich muss ich jetzt nicht groß im Mittelpunkt stehen.
Ja.
So.
Bist auch so eine ruhigere Maus, eher,
so,
ne?
Ja. Aber sobald man auf der Bühne ist, ich genieße das, ich mag das richtig, richtig gerne, und es liegt mir auch irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich bin da auch gut drin. Und das war schon von Anfang an immer so eher ein Erfolgserlebnis.
Mhm.
So klar sind mal irgendwie Sachen schiefgelaufen, aber es war dann immer gar nicht so schlimm.
Passiert.
Ja. Voll.
Okay. Und dann geht die Tour jetzt los. Wann bist du in Köln nochmal?
Köln sind wir.
Schon ausverkauft, hä?
Safe ausverkauft.
Bruder, aber kannst du noch locker machen?
Normal.
Ja?
Normal.
Ich sag Bescheid.
Kommt da rum. Das wird gut. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr die Location, wo wir da sind. Egal.
Ja, wird im Zweifel gleich reingerufen.
Das ist 17.11. im Karlsberg Victoria. Es gibt leider keine Karten mehr.
Digga, weißt du, was immer richtig schlimm ist? Mhm. Wenn so immer diese Reference kommt auf... Hast du South Park geguckt?
Oh, etwas.
Es kommt mal diese Reference auf Mr. Hanky, diese Weihnachtsscheiße. Oder das ist immer das Schlimmste, was passiert.
Wie gehst du damit um? Macht das was mit dir?
Bruder, das ist immer so... Es nervt einen, aber man darf sich zu... Also ich habe gelernt, so mit der Zeit, mit diesem ganzen Internet-Scheiß, man darf sich von sowas nicht zu sehr triggern lassen, weil sonst fütterst du die Leute damit und die machen immer weiter.
Safe. Das ist echt manchmal so bei diesem Twitch-Ding, frage ich mich immer, wie gehen Leute damit um, weil es wird ja schon immer so, jede dumme Aktion, jeder Voice-Crack,
alles
wird so geklippt und so dann so breit getreten.
Digga, Kevin wird doch von seinem Chat für jeden Kram geschittert, aber man weiß auch, wie es gemeint
so
ist.
So safe, ne?
Ich glaub, aber das ist so teilweise, wenn dann so, manche haben nicht so das Gefühl für so einen Gag, manche übertreiben dann so ein bisschen. Ja. Weißt du, dann ist so, weiß man jetzt nicht, wie man damit umgeht, weil man weiß, er meint es nicht böse, aber cool war es trotzdem nicht.
Ja.
So, ich hatte zum Beispiel mal die Situation, das ist, glaube ich, mein deepster Arc in diesem ganzen Internet-Ding. Ich war mal für einen Monat in den USA mit 2 Freunden, wir haben so einen Roadtrip gemacht.
Geil.
Aber wir haben so Sightseeing-mäßig so durchgeknallt, dass wir gesagt haben, ey, wir hauen jetzt jeden Tag so einen Vlog raus. So, das war aber noch relativ zu meiner Zeit, wo ich gar kein YouTube gemacht habe, also nichts richtig gefilmt und so. Ich hab dann immer das Material gesehen und hab gemerkt, Digga, ich hab komplette Scheiße gebaut, weißt du? So, und dann war so das Feeling, ja, fuck, ich kriege das gar nicht hin, das zeitlich alles so zu schneiden, weil wir müssen morgen früh schon wieder ins Auto und dann in die nächste Stadt. Und dann war es so, ja, pass auf, ich mach so, wir machen diese Reise fertig und dann bringe ich danach alles raus. Die Sachen sind bis heute nie rausgekommen. Und das war mein größter Fehler, weil man das war 2019, 4 Jahre später existiert dieses Meme immer noch.
Wirklich?
Dass Leute halt sagen, ey, wann kommen die USA-Vlogs? Beispielsweise hatten die mit Edeltalk ja letztes Jahr schon einen Live-Auftritt, irgendwie im Rahmen vom 1Live-Podcast-Festival.
Geil.
Und da war einfach so, ja, haben die so Fragerunde gemacht. So, dann hat Kevin irgendwie so anmoderiert, so, ja, wir haben ja auch, es sind ein paar Homies am Start, so unter anderem Henke, hier steht die Frage, wann kommen die Amerika-Vlogs? Ich denke mir so, ich habe gar nichts gerade so mit diesem Auftritt zu tun. So.
Das ist schon witzig, ja.
Ja, natürlich ist es funny, aber zwischendurch war ich auch so, ah, oh, Jungs, fuck mal nicht ab, so, das kommt jetzt nicht mal raus, gib mir nicht auf die Eier, weil das Material scheiße ist. So, aber ja, das ist halt Internetkultur. Aber du bist ja auch eigentlich so ziemlich mit aufgewachsen dann, ne? Ich meine, du kennst auch die ganze Kram. Du hast ja voll die Reference gekickt, als du in Hamburg gequatscht hast, wie zur Punk-WG, Alter.
Ich hab dir die Punk-WG aufgemacht. Safe, Digga. Also ich meine, welcher Jahrgang bist du?
Ich bin 96er.
Okay,
was bist du?
99er.
99er, guck mal.
So normal, Digga. Also ich weiß nicht. Ich habe auch darüber nachgedacht. Aber Ding, ich hab Le Floyd zum ersten Mal gesehen bei seinem 3000 Abonnenten-Special.
Ja.
Oh, hä? Und er sagt da so, 3000, Alter. Ja. So. Also ich muss sagen, mittlerweile kann ich mit Le Floyd irgendwie nicht mehr so viel anfangen. So.
Ja.
Ist zwar wahrscheinlich auch nicht meine Zielgruppe, aber es ist halt schon, also hat uns, glaube ich, alle einfach geprägt und so.
Ja, natürlich. Ey, der ist Legende, Mann.
Wann war das? Jeden Mittwoch oder so? Let's Draw und so?
Ja! Oder Let's Draw ging noch hart, sag ich ehrlich.
Ja, das war krass.
Let's Draw ging noch so übertrieben hart. Ich habe damals angefangen zu gucken, so mit Alberto. So ja, Hamburger Mann. Hänger, Digga.
Ja, safe.
Kennst du Mark Eggers?
Ja.
Mark Eggers ist damals schon Hamburger Hänger gewesen.
Das wusste ich.
McFly, der ist auch als Breakdancer beim Supertalent aufgetreten. Und
ja,
so.
Ich habe letztens irgendeinen Clip gesehen, wo er gesagt hat, irgendwas mit Supertalent. Und dann war ich so, ah krass, heftig.
Ja. Der ist schon ewig auf dem Schirm. So voll die Nummer. Der ist auch schon verhältnismäßig alt jetzt mittlerweile. Ne? Aber ey, das macht die Zeit mit den Leuten. So, das ist ja einfach so. Was hast du noch so geguckt? Hast du jemals so einen Zugang zu Twitch, also dass du so Twitch verfolgt hast?
Muss ich sagen, leider nicht. Also ein Kumpel von mir war mal so, ja, ich werde jetzt Streamer. Aber seine Freundin fand das nicht cool. Und dann hat er das nicht so gemacht. Und der hatte immer so 1-2 Zuschauer, das waren wir. Und dann hat er in den Chat geschrieben.
Auf Homie-Support.
Grüß mal Schorndorf.
Oh, habt ihr auch so abgefuckt, so ein bisschen auch Spaß?
Ja,
check ich. Ja, so war bei mir die Anfangszeit auch.
Aber so. Was habe ich geguckt? Ich weiß nicht. Also eigentlich alle. So,
Monte, paar Monte-Clips reingefahren.
Monte, safe, aber da, doch, da hieß er damals schon Monte, wo man noch nicht wusste, wie Dinger aussieht, wie Elotrix aussieht.
Ja.
Wo die immer so...
Wo die das Reveal-Video gemacht haben.
Nee, und auch so früher, wo die immer über so Bums-Geschichten
geredet
haben. Und man selber so als Elfjähriger war so, krass.
Krass, so läuft das.
Ja,
ich fühl die Zeit komplett. Du sagtest gerade, mit Freunden war nicht so cool. Wie ist es für dich, seitdem du in der Öffentlichkeit bist, mit so Dating-Sachen, ist es schwieriger geworden?
Ja, es geht. Ich muss sagen, ich war eigentlich immer in festen Händen in dieser ganzen
Zeit. Ah ja, guck mal, das ist auch.
Ich bin ein Beziehungstyp.
Ja.
So von dem her war ich nie so, oder also relativ kurz immer nur so... Out in the wild.
Standest du nie so vor dieser großen Situation, okay, man ist jetzt so jemand in der Öffentlichkeit, so muss jetzt daten?
Nee, gar nicht. Ich muss auch sagen, ich hatte eigentlich immer, oder so bis jetzt, immer nur Beziehungen mit Mädels, die ich schon aus Schorndorfer Zeiten kannte.
Ja, mit den OGs.
Mit den OGs.
Mit den OG-Ladies.
So, safe. Hat zwar nie hingehauen.
Du, aber
der
Versuch war da. Dabei sein ist alles, sag ich dir. Pass auf, Mari. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt ins Cornerbuch. Kennst du das Cornerbuch?
Nee, Mann.
Das ist das Freundebuch, Bruder.
Geil.
Jeder, der in der Corner ist, kommt ins Freundebuch rein.
Geil.
So, und dann haben wir hier so ein paar Punkte und dann, die gehen wir jetzt flott durch.
Aha.
Hast du Bock?
Schnellfragerunde.
Also Name?
Marian. Mari.
Wie kam Marian einfach so dieses Marian?
Ja, irgendwann auf dem Pausenhof. Ich weiß gar nicht. Es war irgendwann da. Und so. Eigentlich nennen mich nur die OGs Marian.
Ja.
So von meinen Freunden. Und sonst nennen mich eigentlich alle Mari.
Aber Marian ist auch so ein süddeutscher Name irgendwie, ne?
Ja, ich glaube.
Also ich kannte, bis ich nach Stuttgart gezogen bin, kannte ich keinen Marian.
Ah, krass. Ich glaube, es ist so ein serbisch-kroatischer Name.
Ah, okay.
Ich habe keine Roots in die Richtung, aber. Ja, meine Eltern fanden den irgendwie.
Bruder, cool. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Da habe ich mich richtig mystisch gefühlt. Bruder, in Stuttgart oder allgemein in Süddeutschland gibt es nicht so viele blonde Menschen wie oben.
Ist das so?
Ja, Digga, ich war so ein Exot.
Krass.
Ich sehe immer, alle hatten so braune Haare und so, also so, halt so normal dieses Straßenköderblond dann, weißt du? So, krass, aber ja. Nie so, ich war so der einzige Blonde immer da. Ja,
das ist schon auch so norddeutsch, ne?
Ja, das ist so ein Norden-Ding, glaube ich. So ein Skandinavier-Ding.
Ja.
Spitzname Mari dann meistens.
Mari,
ne?
Ja.
Wie soll man dich am besten anquatschen?
Mari.
So, ist gut.
Wenn man mich kennt, Mari.
Wenn nicht, Marian. Sir.
Sir
Marian. Wann hast du Geburtstag, Bruder?
18. August. 18. August.
Schön. Dann Löwe. 99. Löwe.
Ja,
haben wir das auch geklärt. Bruder, weißt du Aszendent auch noch?
Nee, keine Ahnung.
Nee, ich bin auch nicht drinne. Im Game.
Ja.
Ich habe keine Ahnung. Wenn du jetzt, Beispiel, ja? Du gehst jetzt draußen cornern.
Ey, das war...
Oh, da hat's geknallt. Digga, was passiert heute hier alles?
Wir sind hier im Zentrum der Welt.
Ey, mein Gott.
Ei.
Hier ist gerade ein Unfall passiert.
Aber nicht schlimm.
Alles gut. Lachen. Nicht schlimm. Wenn du jetzt beispielsweise so an die Corner gehst, gehst in den Kiosk rein, was für einen Drink holst du dir?
Ich hole mir da einen Heineken.
Gibt auch andere fantastische Biermarken.
Ich hole mir da eine Mate
und
ein Powerade.
Gibt auch andere tolle isotonische Getränke.
Richtig.
Wie beispielsweise Super Iso oder sowas. Weiß ich nicht, wie das alles heißt. okay, dann trage ich das so ein. Das ist meine Lieblingsfrage. Hast du eine Lieblingsbeleidigung, Lieblingsschimpfwort?
Lieblingsbeleidigung?
Aber ich schätze bei dir so ein, dass du nicht viel schimpfst.
Boah, doch schon. Ich möchte das nur nicht immer so nach außen
zeigen. Ja, okay.
So. Ich glaube, klassisch alles, was politisch unkorrekt ist.
Ja.
Der spasst.
Oh, ja.
Darf man nicht sagen.
Nee.
Kommt mir aber doch häufiger über die Lippen, als mir lieb ist. Bin ich nicht stolz drauf. Nee. Aber, ja.
Ich bin ja so ein Fan von alles, was so mit Schwein zu tun hat. Schweinehund,
ja.
Dreckschwein.
Opfer, glaube ich.
Opfer ist auch hart.
Opfer sitzt auch richtig,
ja. Voll.
Schwein, sagst du?
Schwein, ja, ein mieses Schwein.
Du Schwein.
Weißt du, was mein Favorite ist? Potsau. Potsau geht immer richtig
Potsau
hart.
Aber Potsau kann man ja jetzt nicht ernsthaft sagen. Wenn
ja klar, du alte Potsau. Ja klar.
Aber so...
Ach so, wenn du es wirklich verletzt meinst.
Wenn ist oder so, du lässt das mit irgendjemand ab und...
Oh, dummes Schwein.
Ach, so eine Potsau.
Ja, doch, klar.
Ja?
Ja, safe, geht immer. Was ist dein geheimes Talent? Kannst du was niemand weiß?
Ich kann super kochen. Ist natürlich jetzt sehr langweilig.
Aber ist doch gut.
Ich kann super kochen.
Hä, ich kann es nicht.
Ja.
Ist gut, ich glaube, ist gut.
Was anderes möchte ich jetzt hier vor Kamera nicht sagen.
Okay, verstehe ich. Gab es eine Situation in deiner Karriere bisher, die dir richtig unangenehm war? Was richtig peinloh war irgendwie auf dem Auftritt oder so?
Ja, ich glaube, es sind nicht so schlimme Sachen.
Ja.
Zumindest jetzt an was ich mich so spontan erinnere, aber ich war einmal besoffen auf einem Auftritt.
Oh.
Und ich trinke nie vor Shows Alkohol. Einfach so, weil ich mir so denke, yo, hier, die Leute haben Geld gezahlt.
Da so, kannst du nicht besoffen auftauchen.
Da kann ich jetzt nicht so besoffen auftauchen. So. Und so, ich denke mir immer so, wenn es eine scheiß Show ist, dann kann ich wenigstens sagen, so, ich habe alles gegeben. Aber wenn ich besoffen bin und die Show wird nicht so krass, dann denke ich mir so, ey, was bist du für ein Opfer?
Ja, schlecht. So. Ja,
also auch kein Front an hier andere Leute. Soll jeder machen, wie er will, aber ich für mich selber so.
Es gibt voll viele Künstler, die erst besoffen auf die Bühne gehen, oder? So ein bisschen vorher einen trinken, habe ich auch schon erlebt. Naja, wie dem auch sei. Aber da ist jetzt
manchmal braucht man es ja auch. Manche Musik braucht es ja vielleicht auch, dass man so... Oder manche Menschen brauchen es ja auch, um ein bisschen aus sich rauszukommen.
Ja,
und so.
Aber hast du den Auftritt gut rumgekriegt?
Welchen jetzt?
Als du Rille warst?
es war auch okay, aber ich habe dann so irgendwann so sinnlose Sprechchöre angestimmt. Und
so wurde zum Stadion kurz.
So, und es war so pointless einfach.
Ja, okay,
und danach
check
bin ich so runtergegangen, weil ich so, ei,
das war
nicht normal.
Okay, verstehe. Hast du eine komische Angewohnheit?
Oh ja, diverse. Diverse.
Das haben viele Künstler, oder? So Marotten?
Marotten, ja. Ich weiß nicht. So, ja, schon. Aber so spontan jetzt auf den Punkt, fällt mir jetzt keine ein. Okay. Hast du eine?
Ich wackel mit den Beinen häufig. Deswegen überschlage ich die immer. Weil wenn ich jetzt beispielsweise, würde ich hier irgendwann so anfangen die ganze Zeit. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, genau. Und dann mache ich immer den hier oder so. Und dann mache ich immer, damit ich das so kope, mache ich den.
Ja, ja.
Beste.
So, ich beatbox immer so vor mich hin. So.
Boah, ja. So. Okay, check ich, ja.
Du weißt, was ich meine? Also,
ja. Verstehe ich. Yo, und pass auf, wir machen noch hier Sache, was hast du? Was findest du richtig scheiße?
Ich finde so klassisch so irgendwie so Ungerechtigkeit.
Ja.
Und so Leute, die nicht so sich selber sind.
Ja.
Nicht sie selber sind und so das dann so überspielen. Mit so einer, so, ja, und so denken, sie müssen so, jetzt irgendwas so sein, was
so
sie nicht
ein bisschen
sind.
So fake it till you make it.
Ja, das ist irgendwie... Ist
vielleicht manchmal nicht schlecht, aber dann in manchen Situationen auch einfach nicht gut.
So, das bringt mich jetzt nicht so auf die Palme, aber so, ich finde es dann irgendwie immer langweilig.
Okay, verstehe ich, ja, check ich. Was magst du richtig gerne?
Spätzle.
Oh, guter Call, ist stark.
Spätzle, Kässpätzle. Ich habe letztens das krasseste Kässpätzle Rezept aller Zeiten gemacht.
Mhm.
So, ich habe mir davor noch ein YouTube-Video angeguckt von so einer Allgäuer Family.
Geil.
Und das war der Hammer.
Perfekt. Ey, Spätzle, das habe ich mitgenommen aus Stuttgart.
Ne?
Gutes Ding, ja, Mann. Das ist krass. Das ist krass. Pass auf, wir machen eine Corner-Playlist. Was würdest du raufpacken? Was ist so ein Song, wo du sagst, boah, der zündet gerade richtig bei dir?
Berlin City von Jose 35.
Ja.
Weil den kennen, glaube ich, nicht so viele. Hauen wir rein, weil das ist ein sehr, sehr krasser Song, der es verdient hat, gehört zu werden. War mein Most Played Song letztes Jahr.
Oha, ey, dann packen wir den drauf. Und als allerletztes eine Weisheit an die Menschheit von dir.
Ich würde sagen, Mac Miller Zitat.
Oh.
To live life, you kids might just close your computer.
Ist stark, aber.
Würde ich sagen.
Dann sind wir fertig hiermit. Und wir sind schon am Ende der Folge.
Ach Mensch.
Wir haben es geschafft.
Ich hätte es auch noch weiter quatschen können. Jetzt,
eigentlich ja, jetzt, es hat richtig geflohen, aber dann müssen wir es vielleicht irgendwann nochmal machen. Einfach.
Machen wir gerne nochmal.
Machen wir irgendwann einfach nochmal. Vielleicht in Stuttgart oder Schorndorf. Komm ich rum. Mit Sack und Pack.
Wann immer du willst.
Dann legen wir los. Ich bedanke mich vielmals, Bruder. Danke, dass du dabei warst.
Ich danke.
Und ihr könnt den Podcast natürlich hören auf allen Podcast-Plattformen. Ihr findet das Ding auch auf YouTube. Ja, wir haben hier alles schön mitgefilmt. Müsste auch videomäßig auf Spotify laufen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Corner. Freunde, bis dahin. Macht's gut. Euer Henkmann.
Ciao, ciao.
Tschüss, Koski.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Schuh. Wie haram ist eigentlich OnlyFans?
Darf man seine Kinder schlagen?
Warum daten wir Lena, aber heiraten die Lara?
Und wieso wir niemals so werden wollen wie unsere Eltern?
Wir sind Was würde Baba sagen? Der most relatable Podcast in ganz Deutschland.
Der Podcast, bei dem wir die Themen besprechen, über die sich sonst keiner traut zu reden.
Das Ganze aber lustig, mit Humor, trotzdem ein bisschen deep. Und mit uns beiden, mein Name ist Marcel Nadine Orakia.
Mein Name ist Kauta. Lehnt euch zurück, hört uns zu. Lacht euch kaputt mit uns und viel Spaß!
Bo, 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 bo. Ahlen.
Also hört rein, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf TikTok unter Baba Podcast, folgt uns auf Instagram WWBS Podcast.
Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.
Zurzeit ist niemand erreichbar.